Allein aus Glauben, so steht es natürlich über diesen Tag in ganz besonderer Weise, was wir von Abraham und der Reformation lernen können. Das Wort Gottes dazu hören wir aus 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Nach dem Gebet wollen wir das Lied singen, das Sie auf Ihrem Liedblatt, auf Ihrem Leseblatt auf der Rückseite haben, eben das schon angekündigte Lied von Hans-Joachim Eckstein. Und ich bitte Sie, zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Ewiger Gott, in Jesus Christus, unser himmlischer Vater, wir wollen dir einfach ganz, ganz herzlich danken, dass wir heute Morgen zusammenkommen können in diesem Raum und wissen, dass du selbst in unserer Mitte bist. Und wir wollen dir ganz herzlich danken für den äußeren geschichtlichen Gedenkanlass für diesen Gottesdienst. Danke für das, was uns heute Anlass gibt, zusammenzukommen. Danke für den Erinnerungstag der Reformation. Danke, dass das neu auf den Leuchter gestellt worden ist. Das Geschenk des Glaubens, das Geschenk der Gnade, das Geschenk deines Wortes. Hab von ganzem, ganzem Herzen Dank dafür. Und unsere Bitte ist, dass wir nicht nur in einer gewissen Nostalgie rückwärts gucken, sondern dass wir ganz neu uns auch in diesen Grundsäulen verorten und wissen, da stehen wir, dazu stehen wir, dass das, was uns gründet, was uns bewegt und was uns auch nach vorne bringt. Wir bitten dich, dass du heute Morgen uns segnen kannst durch dein Wort. Bitten dich um deinen besonderen Segen durch deinen Geist für Hans-Joachim Eckstein, für die Auslegung deines Wortes. Bitten dich, dass du uns einen klaren Kopf und ein offenes Herz gibst und Hände und Füße, die Wege gehen, die du uns gehen heißt. Wir möchten dich auch herzlich bitten für alle Kinder, die mit bei uns im Kindergottesdienst sind, dass du es ihnen wohltust und in gleicher Weise ihnen wie uns durch dein Wort begegnest. Danke, dass deine Güte, deine Treue, deine Barmherzigkeit, deine Weisheit groß sind, dass deine Macht keine Grenze kennt. Wir beten dich an. Wir verbinden uns mit den ganzen Gottesdiensten, die in unserem Land und rund um die Erde an diesem Tag stattfinden, preisen dich, unseren Gott, bitten dich um die Wirkungen deines Geistes, geben dir die Ehre und beten dich an, den Lebendigen, den Allmächtigen, in Jesus, unseren Vater. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, mit den Gedenktagen, mit den Erinnerungen ist das jo eine Sache. Manchmal kommt es uns etwas rückgewandt vor, wenn wir an alte Geschichten erinnert werden. 500 Jahre Reformation. Die Jüngsten unter uns, die hier vorne sitzen, haben damals ja noch gar nicht gelebt. Deshalb haben wir sie auch hier vorne platziert, weil das ja für sie alles noch neu ist. Und dennoch macht es einen guten Sinn, wenn wir in unserem Alltag innehalten. Ja, es gibt sogar Krisen, Zeiten der Anfechtung, der Angst, der Sorge, in denen es geradezu notwendig ist, dass wir einen Schritt zurücktreten. dass wir zurückgehen zur Quelle, zurückgehen auch in unserem Leben zu der Zeit, als unser Glaube noch von der ersten Liebe bestimmt war, als das Wort Gottes uns das erste Mal überwältigte. Freilich nicht, um in den Chorus einzumünden, den man in der Altersresidenz dann pflegen mag, früher war alles besser, sondern um sich der Vergangenheit zu erinnern in Hinsicht auf ihre Zukunft, ihre Verheißung, ihre Perspektive. Wer immer nur sich an der Vergangenheit orientiert, wer rückgewandt lebt, der steht mit dem Rücken zur Zukunft. Das ergibt sich dann zwangsläufig. Gucke ich in die Vergangenheit, habe ich die Zukunft im Rücken. Aber wer zurücktritt und versucht, daran zu denken, was war damals meine Hoffnung? Was war damals meine Perspektive? Worauf, worüber war ich damals glücklich und habe ich gehofft? Dann kann ich aus der Vergangenheit in meiner Gegenwart für meine Zukunft lernen. Und so ist die ganze Bibel voll von Geschichten. Nicht Geschichten, um zu unterhalten. Nicht Geschichten, um rückgewandt zu leben, sondern Verheißungsgeschichten, Hoffnungsgeschichten. Und die Bibel ist ein einziges Buch des Gedenkens, des Erinnerns, aber nicht um der Vergangenheit willen, sondern wir erinnern uns an die Vergangenheit um ihrer uneingelösten Zukunft willen. In unserer vergangenen Hoffnung war etwas drin, was wir heute noch nicht haben. Und so kann uns ein Gedenken, ein Erinnern, ein Erinnertwerden neue Hoffnung, neue Zukunft schenken. Wir können, wenn wir es so machen, von der Vergangenheit Zukunft lernen. Aus der Erinnerung das Hoffen wieder lernen. Und aus der Erfahrung der Treue und Zuverlässigkeit können wir neu Vertrauen gewinnen. Und so heißt Reformation selber eigentlich ja schon Erneuerung. Das hat also beim Erinnern an Reformation nichts mit Spinnweben zu tun, durch die wir laufen beim Gedenken, sondern es geht um die Erneuerung. Und es hatte sich nach der Reformation das Schlagwort von der Gemeinde, der Kirche, die ständig zu erneuern ist, die ständig erneuert werden soll und sich erneuert, herumgesprochen. Und so geht es uns als Gemeinde heute Morgen und auch als Einzelne, dass wir uns ständig erneuern dürfen. Wir müssen nicht die Alten bleiben. Wir sind gerufen, wir sind unterwegs. Und wer könnte dafür ein besseres Beispiel sein als Abraham? Warum Abraham mit seiner Frau Sarah? Nun, mit Abraham und Sarah beginnt eine neue Zeit, wenn wir die Bibel von vorne lesen. Und für die Emsigen, die die Bibel einmal durchlesen wollen, ist Abraham ja mindestens ein realistisches Ziel. Es beginnt ja schon im 12. Kapitel des ersten Buches. Nach der Beschreibung einer Menschheit, die Gottes gute Schöpfung nicht so verstehen wollte, wie sie gemeint war, die ihren Schöpfer verließ und ohne Gott Gott sein wollte, greift hier Gott unvermittelt ein. Das heißt, nicht durch einen Menschen provoziert und seine Gerechtigkeit und Treue, nicht durch das andere Verhalten, die Reformation des Sünders, sondern Gott spricht unvermittelt zu einem Menschen: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Alles Heil der Welt beginnt mit Gottes Segen, mit Gottes Verheißung, die unsererseits überhaupt nicht veranlasst war. Sie ist veranlasst durch Gottes Liebe durch Gottes Gnade und Treue. Gottes Erwählung gründet alleine in seinem Wesen. Und es sollte keine exklusive Erwählung sein. Abraham, dich will ich segnen, aber pst, sag's nicht weiter, du sollst der Einzige bleiben. So steht es nicht. Und wer es nicht glaubt, er lese es nach. Sondern Gottes Erwählung ist immer inkludierend. Das heißt, er erwählt den Einzelnen, um viele mit Segen zu erreichen. Deshalb dürfen wir auch glücklich und froh und stolz auf unsere Erwählung sein. Denn es ist nicht arrogant, sich als erwählt zu erkennen. Es ist nicht überheblich. Es ist vielmehr eine Berufung für uns. Die Erwählten werden einbezogen in Gottes Erwählungs- und Segensgeschichte. Nun könnten wir denken, was sollen wir von Abraham lernen? Das greift doch ein bisschen hoch. Abraham, der Vater des Glaubens, er, mit dem alles begann. Da kann ich mich doch gar nicht orientieren. Aber wir müssen erst in 1. Mose 12 nur einige Verse weiterlesen, um zu verstehen. Abraham ist für uns kein Beispiel eines vollkommenen Menschen, sondern er ist ein Beispiel, an dem man Gottes vollkommene Treue, Gnade und Liebe erkennen kann. So sehr Abraham nämlich ein unglaubliches Wort der Verheißung bekam, so wenig hat er in seinem Verhalten dem entsprochen. Wir erinnern uns dran, dass er sogar noch das Wohl und die Integrität seiner eigenen Frau aufs Spiel setzte, nachdem er die Verheißung empfangen hatte, um sein eigenes Leben zu retten. Das ist nun wahrhaftig alles andere als vorbildlich. Und wären wir beide bei dem Verfassen der fünf Bücher Mose involviert gewesen, ich nehme mal an, wir hätten uns angeguckt und gesagt, müssen wir das schreiben, kann man das nicht lassen, muss man Gerüchte verbreiten, der arme Abraham ist doch samt Sarah inzwischen im Himmel, es ist ja durch Gottes Fügung auch nochmal glimpflich ausgegangen, aber Gott ist gnadenlos, wenn es um Lügen geht und gnadenreich, wenn es um Vergebung geht. Nein, es wird von Abraham erzählt, damit wir vorkommen in der Abrahamsgeschichte. Und hier in unserem Predigttext in 1. Mose 15 sind wir ja schon mitten in dem Heilsgeschehen drin. Abraham hat sich schon auf den Weg gemacht. Er hat ja schon den Glauben bewiesen, das Vertrauen bewiesen. Und dennoch, auch als Erwählte und Berufene, als die, die wir schon lange aufgebrochen sind, gibt es Zeiten des Zweifels und der Irritation. Wenn das, was wir bei unserer Bekehrung und Erlösung, bei unserem zum Glauben kommen, verheißen bekamen und auch erwartet haben, so nicht kam, wie wir das dachten, dann sind wir schnell irritiert. Wenn es anders kam, was haben wir im ersten Überschwang damals für unser Leben erhofft? Wenn ich zu Christus komme, dann wird es leichter werden, dann wird es besser werden, dann wird es mir gelingen. Und mancher junge Mensch dachte, da kann ich meine Karriereträume doch ganz gut mit meinem Glauben vereinbaren. Und er sah sich selber dann schon als Großevangelisten und wie immer er sich entfalten konnte. Glauben und Eitelkeit kann man sehr geschickt verbinden, solange man es noch nicht gelebt hat, sondern man träumt es erst einmal. Und so sind manche unserer Illusionen eben geerdet worden. Es kam anders. Nach diesen Geschichten von Verheißung, unterwegs sein und auch Versagen auf Seiten Abrahams, kam der Herr, er gab das Wort in einer Erscheinung dem Abraham. Interessant ist, dass in der biblischen Sprache bei dem Wort Gottes nicht gesagt wird, da redete Gott oder ein Engel, sondern das Wort Gottes ereignet sich, es geschieht. Denn wenn Gott in seinem Wort zu uns spricht, ist das eine Begegnung und eine Begegnung ist mehr als Wörter und Theorie. Eine Begegnung verändert mich, wenn Gott in seinem Wort sich mir offenbart, mir erscheint. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Was für ein Satz. Hoffnung, Glaube, Zweifel und Versagen. Und mitten hinein in diese Gemengelage ein solch leuchtender, warmer Zuspruch. Fürchte dich nicht. Von der Form her ist das hier ein Heilszuspruch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir gehen ja auf Weihnachten zu, nicht? Das ist ja gar nicht mehr so lange weit entfernt. An Weihnachten genießen wir die Heilszusprüche, die dort formuliert werden, bei der Geburt Jesu bis hin zu der Erscheinung vor den Hirten. Gott begegnet Menschen und das Erste, was er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor all dem, was vor dir liegt, vor all dem, was dich beschwert. Aber fürchte dich auch nicht, wenn ich dir jetzt mein Wesen offenbare, meine Größe und Herrlichkeit dir zeige. Ich bin der Gott, der für dich ist. Hab keine Angst. Nicht Angst vor der Not und nicht Angst vor der Wahrheit, dem Leben und der Liebe. All das wirst du in mir nun kennenlernen. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild, um dich zu schützen. Gott sagt nicht, ich gebe dir eine Waffenrüstung und dann sieh zu, wie du damit klarkommst. Gott sagt, ich bin in Person dein Schutz. Ich bin bei dir, um dich zu bergen, um dich zu schützen. Und ich bin dein sehr großer Lohn, ich bin dein Erbteil, ich bin deine Beute. Es ist ja toll, wenn man erbt und es kommt auch positiv etwas am Schluss heraus. Noch toller sind Erbschaften, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Die einen in den Schulden, die man hat, so völlig unvermittelt treffen. Ein großes Geschenk. Es ist schön, Schätze zu haben. Und für Israel war es wunderschön, ein Erbteil zu bekommen, ein Land, ein Stück vom verheißenen Land, in dem man dann eben Honig und Milch genießen kann, im Überfluss leben kann. Hier aber verheißt Gott nicht etwas, er spricht sich selbst zu. Es ist die tiefste Glaubenserkenntnis, angefangen bei Abraham bis hin zu dem Hebräerbrief und der Offenbarung, die tiefste Glaubenserkenntnis, dass der wahre Gewinn des Glaubens, dass das Geheimnis des Heiles nicht in unserem Wohlergehen besteht, nicht darin besteht, dass wir reich sind, nicht darin besteht, dass wir erfolgreich sind, nicht darin besteht, dass auf dieser Erde uns alles zufliegt. Das allergrößte Gut, das wir im Glauben haben, ist Gott selbst. Es ist die Glaubensbeziehung, die wir haben. Das ist unser größter Schatz. Im Alten Testament können die Psalmbeter bei Gott klagen, dass es ihnen gesundheitlich schlecht geht, dass sie von Menschen verlassen und verraten werden. Sie können klagen, dass alle gegen sie sind und dass sie hilflos ausgeliefert sind. Nichts in ihrem Leben gelingt. Und der Durchbruch ist nicht, dass der Psalmbeter plötzlich Geld bekommt oder ein Freund erinnert sich an die Freundschaft oder es widerfährt ihm Recht vor Menschen. Die Wende ist, dass jemand in Gott selbst, in der Gewährung der Güte und Gemeinschaft, in Gottes rechter Hand, die ihn ergreift, sein Leben findet. Die frühen Gemeinden lebten alle ärmer als wir. Die christlichen Gemeinden wurden verfolgt um ihres Glaubens willen. Und dennoch zeugen die Evangelien und Briefe davon, dass die ersten Christen in vollkommener Freude lebten. Was machte ihre Freude denn vollkommen? Nun, was ihre Freude vollkommen macht, waren nicht die äußeren Verhältnisse. Es war die Erkenntnis, dass sie in Gott selbst, dass sie in Christus einen Schatz haben. Und so ist unsere Frage heute Morgen nicht in der Erinnerung an Reformation, das Evangelium des Neuen Testamentes. Wie können wir möglichst viel bekommen an Rechtfertigung, an Weisheit, an Heiligung und an Erlösung? Sondern wir können nicht nur viel und mehr bekommen, wir können alles bekommen und heute Morgen alles mit nach Hause nehmen, wenn wir verstehen, es geht nicht um etwas oder viel, es geht um jemanden. Aus Gott heraus sind wir als Christen mit Christus verbunden. Und Christus gibt uns nicht nur etwas Erlösung, etwas Heiligung, etwas Weisheit und etwas Gerechtigkeit. Er ist in Person unsere Weisheit, unsere Rechtfertigung, unsere Erlösung und unsere Heiligung. Mehr als Christus können wir gar nicht bekommen. Aber niemand von uns sollte heute Morgen mit weniger als dem ganzen gekreuzigten, auferstandenen Christus nach Hause gehen. Fürchte dich nicht. Ich selbst bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Eigentlich könnten wir jetzt nach Hause gehen und Amen sagen. Aber das würde nicht nur die hier übliche Predigtzeit verkürzen, sondern auch den Predigttext verkürzen. Denn Abraham sagt nicht Ja und Amen, sondern er antwortet wie wir. Und wir merken schon wieder, Abraham ist nicht der Lehrer der Reformation, er ist ein Mitschüler der Reformation. Wir können uns selbst in seinem Zweifel wiedererkennen. Abraham sprach aber, Herr, Herr. Und wenn Herr, Herr in unseren Übersetzungen steht, dann ist gemeint Herr Jahwe, denn das großgeschriebene Herr ist von der Übersetzung her eine Andeutung, dass der Jahwe-Name, der Name, mit dem sich Gott selbst offenbart hat, im Hintergrund steht. Also Herr Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und als hätte es Gott nicht schon verstanden, wiederholt er den Vorwurf, sodass wir gleich zwei Verse für die Antwort brauchen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Ja, wie passt das denn jetzt zusammen? Gott offenbart sich selbst, er begegnet Abraham und zwar nicht zum ersten Mal, sondern nach vielen Geschichten. Er sagt ihm, fürchte dich nicht, ich bin dein Schutz, ich selbst bin dein ganzer Schatz, ich bin da. Und damit steht der Name Jahwes im Raum, denn der Name wird so gedeutet, wir lernen es bei der Berufung des Mose, ich werde da sein, ich werde da sein, als dein Schild, als dein Schutz. Israel bekam es gesagt und schon Abraham bekam es gesagt. Ich bin bei dir. Ich werde da sein. Und Gott hat gerade gesagt, ich werde da sein. Und Abraham sagt, Herr Jahwe, was habe ich davon? Was ist das für eine Beleidigung des Himmels? Aber wie oft sind unsere Klagen irgendwie so schräg und so anachronistisch, unzeitgemäß, dass im Himmel die Menschen doch denken müssen, hat er jetzt schon mal das Evangelium gehört oder nicht? Ich selbst bin mit 15 zum Glauben gekommen, habe mit 17 angefangen, die Bibel zu lesen. Dann hatte ich auch das Vorrecht, in einer Bibelschule immer noch während der Schulzeit abends dabei zu sein. Ich durfte Theologie studieren und musste überhaupt nicht mehr aufhören, sondern durfte das zu meinem Beruf machen. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich in der stillen Zeit oder eben im Tag meine Klagen gegen den Himmel schicke, dass die Engel sich wohl fragen, was ist denn mit dem los? Jetzt liest er schon sein Leben lang die Bibel und dann hat er es immer noch nicht verstanden und er tut so, als wäre Gott nicht sein Schild und sein ganzer Schatz. Ja, wenn wir in diese Geschichte reinschauen, können wir sagen, sie ist falschrum aufgebaut. In den Psalmen wird nämlich erst geklagt und wenn der Mensch sein Herz ausgeschüttet hat, dann kommt die Antwort vom Himmel durch die Vermittlung eines Propheten oder Priesters, fürchte dich nicht, Gott wird dein Gebet erhören. Hier aber hat Gott die Antwort gegeben und anschließend kommt Abraham mit Fragen, die Gott mit seiner Antwort schon mehr als beantwortet hat. Das ist bei unseren Klagen immer so. Sie kommen Jahrtausende zu spät. Denn all die Sorgen, die wir haben, sind in dem Samen Abrahams in Jesus Christus nicht nur geborgen und aufgehoben, sie sind auch aufgehoben im Sinne von erlöst und beantwortet. All das, was uns plagt, hat Christus schon am Kreuz getragen. Und all das, was wir uns wirklich ersehnen, hat er uns schon in der Auferstehung geschenkt. Wir sehen es noch nicht. Wir erfahren es noch nicht. Aber das ist genau das, worum es bei dem Glauben Abrahams und dem Glauben der Reformatoren geht. Glaube bezieht sich nicht auf Gefühle. Glaube bezieht sich nicht auf Erfahrung. Sondern Glaube bezieht sich auf Gott und seinen Zuspruch. Der Glaube lebt nicht aus dem eigenen Leben. Der Glaube lebt aus Gottes Leben. Er verlässt sich selbst ganz und gar auf Gott hin. Er lässt sich bei Gott fallen. Und der hebräische Begriff für Glauben ist so faszinierend, weil es eigentlich heißt, sich festmachen in, sich gründen in, etwas als seine Basis, als sein Fundament nehmen. Eben wie wir es hörten, 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament, einen anderen Fels können wir gar nicht mehr bekommen als eben Jesus Christus alleine. Glauben heißt, sich ganz auf ihn zu gründen. Und das bedeutet im Alltag, dass was immer mir an Sorgen kommt, was immer mir an Ärger kommt, ich all das zu ihm bringe und bei ihm mich neu gründe. Er selbst ist mein Schutz. Er selbst ist mein ganzer Schatz. Mehr als Gott in Jesus Christus können wir gar nicht haben. Und jeder Tag ist vergeudet, an dem wir uns mit weniger und mit uns selbst und unseren Möglichkeiten begnügen. Und siehe, der Herr sprach zu ihm. Das war eben bezogen hier auf die Nachkommen. Nicht mehr hast du keine Nachkommen gegeben, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib gekommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham konnte Gottes Verheißung nicht glauben. Die Verheißung, dass er, obwohl auf 100 zugehend und seine Frau auf 90, dass sie noch einmal Kinder haben werden. Er gab ihm die Verheißung des eigenen Sohnes. Aber nun hatte es sich schon wieder jahrelang hingezogen und die biologische Wahrscheinlichkeit, ein eigenes Kind zu haben, wurde immer kleiner. Das ist leider so bei uns, dass wir Gottes Verheißung vielleicht schon in der Jugend hören, aber dann so mit unseren Verwechslungen beschäftigt sind, mit den Möglichkeiten, Gottes Willen und Gottes Plan mit eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen, dass Gott uns noch gar nicht gebrauchen kann. Wir erinnern uns an Mose, der hat mit 40 gedacht, jetzt sei es soweit, Gottes Willen in seinem Leben umzusetzen und wollte sich zum Retter für Israel aufschwingen. Und dann ist er jämmerlich gescheitert mit seinen Möglichkeiten und er musste 40 Jahre Schafe in der Wüste hüten. Und da war er so weit, dass er sagte, so jetzt habe ich alle meine Träume abgeschrieben. Und dann konnte Gott sagen, schön, dann kann ich anfangen, meine Vision und meine Verheißung bei dir zu verwirklichen. Keiner von uns heute Morgen ist zu alt, um Gottes Erneuerung zu erfahren. Keiner von uns ist zu alt, um für Gott brauchbar zu sein. Aber manche von uns, und dann mögen wir durchaus über 80 sein, sind noch zu jung. Sie sind noch zu fantasiereich, noch zu eigenwillig. Sie haben noch ihre eigenen Wege und Pläne. Und so meinte Abraham Gottes Verheißung, wo Gott doch jetzt offensichtlich zu schwach ist, sie selbst zu erfüllen, mit einer kleinen Lösung zu versehen. Und er schlug vor, also das mit deinem ursprünglichen Plan A, lieber Gott, das scheint ja nicht zu funktionieren, denn Sarah und ich haben immer noch keinen Sohn. Aber wollen wir das nicht so hinbiegen? Ich adoptiere dann einfach den Sohn eines Sklaven. Der gehört mir ja sowieso, weil der Sklave mir gehört. Und dann haben wir doch deinen Willen mit menschlichen Möglichkeiten halbwegs hingebogen. Und als wäre diese Lösung nicht schon schräg genug, kommt er dann mit seiner Frau Sarah kurz darauf auf die Idee, dann zeugen wir doch einfach einen Sohn mit einer anderen Frau. Und so kam Ismael, der Anfang der größten Probleme für Israels, auf die Welt. Wie viel Zeit und Energie haben wir schon damit vergeudet, Gottes Pläne mit eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen? Gottes Wort spricht nicht von dem, was wir können, sondern von dem, was Gott kann. Und wir sind nicht zum Glauben gekommen, damit Gott nun unsere Lebenspläne verwirklichen hilft. Wir meinen immer, Gott sei dafür da, so beten wir, unsere Träume zu verwirklichen, sondern umgekehrt, wir sind berufen worden, um Gottes Pläne zu verwirklichen. Und wie viel Energie vergeuden wir damit im Gebet, Gott von unseren Träumen zu überzeugen, anstatt in unseren Gebeten zu fragen, Herr, was ist dein Wille, was ist dein Weg? Dann müssen wir ihn auch gar nicht auf unsere Pfade zwingen, es genügt völlig wach zu sein für seine Führung. Das Faszinierende ist nun, dass Gott mal wieder einen Schritt weiter ist. Abraham kann nicht glauben, dass er einen Sohn haben soll. Und Gott vertieft seine Verheißung nicht im Hinblick auf den einen, sondern er hat schon im Blick, was durch den einen alles geschehen soll. Ist das nicht faszinierend? Gott beruft uns und wir denken, schön, jetzt kommen wir in den Himmel und sind darüber schon ganz glücklich. Aber Gott hat uns gar nicht berufen, damit nur wir in den Himmel kommen und dort oben dann Dinner for One essen soll, sondern er hat uns berufen, um durch uns weitere zu berufen. An die denken wir noch gar nicht. Wir machen Kinderarbeit und Jungscharbeit, wie es ja jetzt hier in großer Geschah dann geschieht in den nächsten Tagen. Und wir werden ermüdet, wenn wir merken, wir säen und wir säen und es passiert nichts. Und ich erinnere mich an meine Zeit in der Jungscharbeit, wo ich tapfer das freie Sprechen lernte, alleine schon deshalb, weil man Jungschaler nie aus den Augen verlieren darf, sonst zahlt die Haftpflichtversicherung nicht. Und wie man dann mit den Rackern sich da rumplagt und hat ständig Ärger, mal bricht sich einer das Bein, mal beim Waldspiel den Arm. Das heißt, man investiert und investiert. Und dasselbe könnt ihr natürlich in anderen Kontexten haben, Sozialarbeit, Altenarbeit oder wie immer. Wir säen und säen und säen und wir sehen keinen Erfolg. Gott aber sieht nicht nur den Erfolg, der unter unseren Augen sich verwirklicht, sondern er hat von dem Samen, den Samen, den Samen, den Samen im Blick. Wir werden einmal überrascht sein, wenn wir in den Himmel kommen und werden von Menschen begrüßt, die wir nie getroffen haben, aber die gesegnet wurden durch den Segen, den Gott durch uns in dieser Welt verwirklicht. Menschen kommen zu euch und bedanken sich für Gebete. Da habt ihr die Menschen nie gekannt. Ihr habt einfach für einen Missionar gebetet. Ihr habt für eine Missionarin gebetet, für eine Gemeinde, von der ihr hörtet. Da kommen Menschen aus der Nachbarschaft zu euch. Da hast du jahrzehntelang gesagt, soll das denn alles umsonst sein? Und die bedanken sich bei euch und ihr habt es gar nicht mitgekriegt. Der wahre Reichtum unseres Lebens wird uns unser ganzes Leben verborgen bleiben. Wir werden ihn erst sehen, wenn wir vor Christus stehen. Dann werden wir erst kapieren, was wir in ihm alles hatten und wie er gesegnet hat, wo wir nichts sehen konnten. Der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er nicht sieht, was er noch nicht sieht. Der Glaube gründet sich nicht in meinem eigenen Eindruck, nicht in meiner Erfahrung, nicht in meinen Gefühlen, sondern der Glaube gründet alleine in Gottes Zuspruch. Ich bin da. Ich bin bei dir. Dem zweiten Namen Jesu, Immanuel. Gott ist mit mir, mit euch, mit uns. Und wenn ich das in Treue im Glauben festhalte, dann werde ich Teil der Segensgeschichte Gottes. Und ich komme nicht nur durch den Glauben in den Himmel, sondern der Himmel kommt in meinem Glauben auf die Erde. Und dann bin ich nicht alleine erwählt und es gibt nicht nur einen Segenserfolg in meinem Leben, sondern der Segen arbeitet weiter und entfaltet sich. Das war für Abraham zu viel. Und es ist so schön, wenn Gott uns immer wieder Beispiele gibt, uns Bilder gibt. Und er weist ihn auf die Sterne am Himmel und später auf den Sand, den man nun in der Wüste reichlich vorhanden hat. Wenn wir zum Himmel hochschauen, dann sehen wir, wenn es ganz schlecht kommt und wir sind in einem Ort mit vielen Blendungen, ein paar Dutzend Sterne. Und wir sind schon ganz fasziniert, wenn wir einmal weg von irgendwelchen künstlichen Lichtern bei klarem Himmel ein paar hundert Sterne sehen können. Das fasziniert uns. Am Meer, auf den Bergen, in der Wüste. Unzählig faszinierend schön. Und ging es euch nicht auch schon, man kommt sich so klein vor mit seinen Problemen. Man ist so überwältigt von der Größe allein der Schöpfung, wie viel mehr dann des Schöpfers. Abraham mag Hunderte, im besten Fall bis zu 3000 Sternen gesehen haben, wenn seine alten Augen sehr scharf waren und die Luft war noch völlig unverpestet, was sie ja heute bei uns nicht mehr ist. Die spannende Frage ist also, was hat Gott mit dir vor? Nicht einen Segen, vielfältigen Segen. Und es wäre schon motivierend, wenn wir alleine zum Himmel hochschauen und sehen die paar hundert Sterne, die im besten Fall für unser Auge erreichbar sind, um abgelenkt zu werden von all der Oberflächlichkeit, von den Beschwerden, die wir haben, von den Sorgen und dem Leiden an der Sinnlosigkeit unseres Lebens. Dann können wir tapfer weiter beten, weiter segnen, uns weiter einsetzen für Menschen, weil wir von Christus gelernt haben, dass Liebe wohl verschwenderisch sein kann, aber ja nie vergeudet ist. Ich sage euch aber was anderes. Als Gott Abraham die Verheißung gab und als Gott ihn auf die Sterne hinwies, wie viele Sterne hat denn dann eigentlich Gott, der Verheißende, gesehen? Nun, wir wissen heute, es sind Milliarden. Und es haben seitdem Milliarden Menschen gelebt, für die der eine Same Abrahams, Jesus Christus, die Erfüllung der Verheißung, für die er sterben sollte und ihre Sünden, die er versöhnen sollte mit Gott und die wir nun einladen dürfen mit dem Evangelium, das zu verstehen und zu erkennen. Seht ihr diesen Kontrast? Abraham konnte den einen Sohn nicht glauben und er machte Tricks, um Gottes Verheißung irgendwie noch nach eigenen Konzepten zu verwirklichen. Gott aber hatte die vielen im Blick. Und nicht nur die vielen, er sah Milliarden Sterne, als er das sagte. Und nun kommt das, um dessen Willen wir diese Geschichte heute feiern. Das, warum die Reformatoren und wir heute die Abrahamsverheißung und die Abrahamserzählung über alles schätzen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Worin bestand der Glaube Abrahams? Nicht in seiner eigenen Vollkommenheit. Er hat ja gerade erst gezeigt, wie er zweifeln kann und wie er Kompromisse sucht, wie er inkonsequent ist. Abraham glaubte dem Herrn. Was glaubte er? Nun, das Wort des Herrn. Glaube bedeutet in der Tat zunächst einmal das Glauben, das. Und es ist heute so wichtig, das wieder zu betonen, dass Glaube einen Inhalt hat, dass wir uns als Gemeinde vergegenwärtigen, was glauben wir denn eigentlich? Was ist der Inhalt dessen, was Gott uns in seinem Wort geschenkt hat? Aber Abraham glaubte nicht erstens nur Glauben, das im theoretischen Sinne, sondern er lebte diesen Glauben. Als Gott sagt, brich auf aus deinem Land, aus deiner Vergangenheit, aus deiner Herkunft und mach dich auf den Weg alleine aufgrund meiner Verheißung, da brach er auf, da ließ er los und er zog in ein Land, das er noch nicht gesehen hatte. Ja, Glaube bedeutet Veränderung. Glaube bedeutet loslassen, ablassen. Ich kann nichts Neues ergreifen, wenn ich nicht verstehe, dass es Alte loszulassen gibt. Und wenn ich mich klammere an bestimmte Dinge meines Lebens, habe ich die Hände nicht frei, um Gott und seine Verheißung zu begrüßen und zu ergreifen. Glauben bedeutet aufbrechen. Ja, in der Tat. Es bedeutet, dass man Neues beginnt. Und das ist keine Frage des Alters. Natürlich ist das Abenteuer in der Jugend das, was einen per se schon reizt. Der Aufbruch, mal weg von Geschwistern und Eltern, das ist an sich schon positiv besetzt, nur daran zu denken. Aber wir müssen alle aufbrechen. Alle Veränderungen nicht nur erleiden, sondern als eine Chance sehen. Unser ganzes Leben ist eine Veränderung, eine Erneuerung. Und wer aufgehört hat, aufzubrechen und zu verlassen, der wird auch nichts Neues mehr erreichen. Also nicht zum Glauben kommen und dann ist alles Vergangenheit, sondern zum Glauben kommen und sich auf den Weg machen. Auf den Weg machen mit Gott. Und wie wir bei Abraham sehen, ist das keine Altersfrage. Aber es heißt nicht nur Glauben das, es heißt auch nicht nur Glauben im Sinne von Glaubensgehorsam, Initiative, sondern das, was hier steht, ist etwas Persönliches. Er glaubte Gott. Hier ist das Gegenüber des Glaubens also kein Wissen, kein Erleben, keine Erfahrung, keine Tat. Es bezieht sich auf Gott selbst. Das heißt, in Vers 6 endlich beantwortet er Gottes Zuspruch, der doch schon am Anfang des Ganzen stand. Und das ist das Faszinierende. Wir haben hier den Zuspruch Gottes über Jahrtausende. Und wann immer wir ihn lesen und verstehen ihn, kommt es uns so vor, als wäre er gerade erst geschrieben und wäre er gänzlich neu. Es kann sein, ich bin jahrzehntelang schon Christ. Aber wenn mich Gottes Wort neu trifft, glaube mir, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Fürchte dich nicht, dann ist es wie gerade erst gesprochen. Glaube ist vor allem anderen Vertrauen. Sich auf Gott zu verlassen. Gelassen sein in Gott. Und der schöne Begriff der Gelassenheit kommt aus der christlichen Mystik. Er bezieht sich auf die in Gott Gelassenheit. In Gott gelassen sein. Sich in Gott bergen. Im Leben und im Sterben. Im Erfolg und im Loslassen, im Misserfolg, in der Lebensabträglichkeit und im Verlust. Abraham griff in den Sand und zählte, und er schaute zu den Sternen und zählte, und er glaubte Gott. Ich stecke immer wieder den Kopf in den Sand und ich greife nach den Sternen, und das ist genau die Verheißung auf den Kopf gestellt. Wir sollen nicht das Unerreichbare uns erträumen, sondern das in Gott Geschenkte ergreifen. Unzählig sind die Möglichkeiten der Entfaltung des Segens Gottes bei uns. Ja, das gilt in der Phase des Lebens, wo man noch alles entscheiden kann. Beruf, Partner, Kinder kann man sich auch noch aussuchen, alles noch nicht festgelegt, alles liegt noch vor einem. Aber es gilt auch für jeden von uns, der meint, das meiste in diesem Leben schon hinter sich zu haben. Gottes Wort erneuert mich ständig. In Jesus Christus werde ich immer wieder herausgefordert, aufgefordert, eingeladen. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Aus Gott sind wir in Jesus Christus. Und der ist uns alles. Alle Weisheit, die wir haben können, ist er in Person. Alle Rechtfertigung, die wir bekommen können, alle Gerechtigkeit, die wir brauchen, um vor Gott zu bestehen, ist er in Person. Alle Erlösung für die Ewigkeit und hier im Leben, Erlösung auch von all dem, was unser Leben einschränkt, kriegen wir nicht nur von ihm, wir haben es in der Beziehung mit ihm, wenn er der Gott bei uns sein darf. Und alle Heiligung, das heißt alles Wachsen im Glauben, ist nichts anderes als Wachsen in der Erkenntnis, was wir in Christus haben. Allein in Christus, alleine nur durch den Glauben als Geschenk, allein in der Gnade, ohne jedes Verdienst. Und woher wissen wir das? Es geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Wir haben es schwarz auf weiß, jede und jeder von uns. Und wenn du wissen willst, wie es um dich bestellt ist und wer du bist, dann geh nicht nach Hause und schau in den Spiegel, dann schau ins Evangelium. Denn wer du in Christus bist, verrät dir nicht der Spiegel, das verrät dir allein das Evangelium. Da sind wir geborgen, da sind wir beschützt. Und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in der Bibel das der Beziehung entsprechende Verhalten. Das der Beziehung entsprechende Verhalten. Das für eine Beziehung angemessene Verhalten. Gott wollte nicht Abrahams Geld. So schön es ist, wenn wir unser Geld zum Reich Gottes einsetzen und so sehr solche Werke Geld brauchen. Aber Gott will nicht nur unser Geld, er will mehr. Er wollte nicht Abrahams Jugend, die war perdu. Er wollte nicht Abrahams Möglichkeiten, nicht einmal Abrahams Fantasie hat den Himmel sehr interessiert. Weder die Lösung mit dem Sklaven noch mit der Sklavin und dem Ismael waren für den Himmel angenehm. All das braucht Gott nicht. Gott wollte nur eins, er wollte Abraham, sein Herz, sein Vertrauen. In der Welt, ob Arbeit, Familie oder Gemeinde, wollen immer alle unsere Aufmerksamkeit, unsere Leistung, unsere Angepasstheit, unsere Bemühung. Wir werden immer anerkannt für das, was wir einbringen und tun und leisten. Gott aber interessiert sich für mehr. So wie zwei Verliebte, die sich gerade entdeckt haben, nicht etwas vom anderen wollen, sondern den anderen selbst. Und so wie zwei glücklich Verheiratete nach Jahrzehnten noch nicht dies oder jenes vom anderen originell neu hören wollen, man weiß schon die Witze des anderen und kennt ja seine Kindheitsgeschichten, sondern es geht darum, dass der andere bei einem ist. So ist es in jeder echten, liebevollen Beziehung. Wichtig ist dem Liebenden die Liebe des anderen. Abraham glaubte Gott. Er begab sich in seinen Schutz und ließ Gott seinen Schatz sein. Darüber freute sich Gott und er sagte ihm, das ist das der Beziehung entsprechende Verhalten. Was haben wir Gott nicht schon alles in unserer Fantasie in die Schuhe geschoben, was er von uns will und von uns erwartet? Dabei hat er die ganze Zeit nichts anderes gewollt als unsere Dankbarkeit, unsere Anhänglichkeit, unser Vertrauen und das Suchen nach seiner Nähe. Wenn wir das bei Gott finden und suchen, kriegen wir alles andere mit. Denn wenn er bei uns ist, sind es auch alle seine Gaben. Er glaubte Gott. Wollen wir heute Morgen auseinandergehen als Gerechte in Gottes Augen? Das sind wir nicht, wenn wir eine weiße Weste haben und wenn wir uns vornehmen, ab morgen wird alles anders. Ich nehme das Reformationsjubiläum zum Anlass, endlich ein konsequenter Christ zu sein. Wir gehen raus gerecht, wenn wir bei Gott nichts suchen als seine Gnade. Und Abraham hat es gelernt und als Gott ihm in 1. Mose 18 begegnete, begrüßte er ihn nicht, Herr, wenn ich Verdienste bei dir erworben habe, Herr, wenn ich Leistungen dir gebracht habe, Herr, wenn ich ein Gerechter bin vor deinen Augen, dann komm zu mir. Sondern er sagt, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. Wir können Gott keinen größeren Gefallen tun, als uns ausschließlich von seiner Gnade her zu verstehen. Und wir können der Welt keinen größeren Gefallen tun, als dass wir uns nur von Gott und seiner Liebe her verstehen. Denn dann kommt der Segen Gottes in diese Welt, auch durch uns. Wir sehen's oder sehen's nicht. Wir wissen es. Es ist uns zugesprochen. Und deshalb gilt es. Geht hin und zählt Sandkörner, geht hin und zählt die Sterne. Und ihr könnt sicher sein, das, was ihr sehen könnt, ist nur ein Bruchteil von dem, was Gott auch durch mich, durch dich, durch uns tun will. Gottes Segen ist tausendfältig. Lasst uns keine Zeit vergeuden mit unseren Ersatzlösungen, mit unseren Halbheiten, mit unserem Zweifel. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Amen. Wollen wir uns zum Gebet erheben? Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Liebe bist, dass du Leben bist und Licht. Wir danken dir, dass du deine Schöpfung nicht preisgegeben hast, sondern hast uns eingeholt, dass du in deiner Verheißung, in deiner Segenszusage neu mit uns begonnen hast. Wir danken dir für deine Treue, in der du Abraham begleitet hast und das Volk Israel und uns begleitest bis heute über all die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und über alles danken wir dir, dass du diesen einen besonderen Nachkommen Abrahams geschickt hast, deinen lieben Sohn Jesus Christus. Und dass du in ihm für Israel und die Völker alles erfüllt hast, was du verheißen hast. Hab Dank, Herr, dass wir nichts brauchen als seine Liebe, sein Kreuz und seine Auferstehung, um in Ewigkeit mit dir verbunden zu sein. Du willst bei uns sein und wir wollen bei dir sein. Du rufst uns heraus und wir wollen loslassen und deinem Wort folgen. Du gibst uns die Verheißung, dass du uns segnest und durch uns andere Menschen. Und wir wollen es dir glauben. Wir wollen dir vertrauen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, hast all das erlitten, all das gezahlt, hast all das erlebt und verwirklicht im Gehorsam gegen deinen Vater, damit wir nun in dir, dem Auferstandenen, alles haben, was wir brauchen. Du bist all unsere Weisheit, du bist all unsere Gerechtigkeit, Erlösung und Heiligung. Jesus Christus, mehr als dich können wir gar nicht haben. Deine Gnade und Liebe reicht aus. Erheb unsere Häupter, lass uns aufschauen zum Himmel, lass uns deiner Verheißung glauben. Und du siehst, was wir heute Morgen mitbringen an Sorgen, an Schmerz, an Enttäuschung, auch an Wut und Hass. All das wollen wir dir hinlegen und dir vertrauen, dass du es gut machst und dass du uns die Kraft gibst, zu vergeben und neu anzufangen. Und du siehst dieses Land und du siehst diese Welt. Du siehst all das Leid in dieser Welt und die Verfolgung der Menschen, die nicht nur trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens an dich verfolgt werden. Und wir wollen dich von Herzen für sie alle bitten, dass sie an dir festhalten können und dir vertrauen, gegen alle Erfahrung. Und Jesus Christus, vor allen Dingen wollen wir dich bitten, dass du wiederkommst, wie du es verheißen hast, um all den Segen zu erfüllen, um uns in Ewigkeit zu dir zu nehmen, dass wir sehen, wie zahlreich dein Segen ist. Und das, was wir sonst sagen wollen, das fassen wir zusammen in den Worten Jesus Christus, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,